Ja, Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, dass du für jeden von uns etwas hast. So bitte ich dich, dass du zu uns redest und dass wir wirklich Worte von dir hören, die uns ins Herz treffen und die unser Leben verändern, die uns stärken und uns erfrischen, Herr. Danke, dass du hier bist und dass du uns segnen möchtest, Herr. Das ist dein sehnlichster Wunsch, ja, dass wir wirklich aufstehen und stark werden in dir. Amen. Ich hatte schon angekündigt, dass es heute Morgen um Gottes Reich gehen soll. Im Vater unser beten wir, dein Reich komme. Und viele Menschen denken, dass das irgendwann sein wird, dass das Reich Gottes kommt, wenn das Reich dieser Erde zu Ende gekommen ist. Und wenn das Reich Satans nicht mehr da ist, vielleicht im tausendjährigen Reich und dann in Ewigkeit, dann wird das Reich Gottes kommen. Ich glaube, dass das stimmt. Das ist so. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Das Vaterunser geht hier noch weiter. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn sein Wille, der im Himmel ist, auf Erden geschieht, dann ist sein Reich auch hier. Paulus schreibt den Kolossern, in Kolosser 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das Reich Gottes ist da, es ist hier. Es hat schon begonnen. Satan ist der Gott dieser Welt, das sagt uns die Bibel. Und die Erde ist im Moment noch sein Reich. Mit Gottes Erlaubnis. Er verblendet den Menschen ihren Sinn, damit sie das helle Evangelium nicht sehen. Aber Jesus hat durch sein Blut und durch sein Opfer, durch sein Sterben uns aus dieser Finsternis befreit. Er hat uns da herausgeholt. Er hat eine Möglichkeit der Befreiung gegeben. Er hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes. Und Jesus erzählt einige Gleichnisse, die damit beginnen, dass gesagt wird, das Reich Gottes oder das Reich der Himmel ist gleich. Und dann kommt eine Parabel, ein Gleichnis, ein Vergleich. Und wir wollen uns heute Morgen ein paar davon anschauen. Das erste ist das Gleichnis von Unkraut und dem Weizen. Lesen wir in Matthäus 13, Vers 24 bis 30. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen das Unkraut zugleich mit dem Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es zu Bündeln, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelnd in meine Scheunen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir mehr denn je sehen, dass diese beiden Reiche, das Reich der Finsternis und das Reich Gottes, nebeneinander da sind. Wir brauchen nur in die Zeitungen zu gucken, um zu sehen, was da alles geschieht. Die Offenbarung spricht davon, dass die Hure und die Braut sich bilden. Und ich glaube, da sind wir mittendrin. Dass diese beiden, die vollkommen gegeneinander sind, dass die zusammen aufwachsen. Und die Hure ist nicht irgendwas Weltliches. Die Hure ist auch eine religiöse Geschichte. Das wird aus irgendeiner religiöse, vielleicht die Ökumene oder was auch immer, ich will das hier nicht benennen, aber diese Hure wird sich bilden aus einem religiösen Menschen, die ein anderes Evangelium verkünden, als das, was wir kennen, was sich unterscheidet von dem, was in unserer Bibel steht. Und deshalb ist es so wichtig, dass der Paulus immer wieder sagt, lasst euch nicht verführen. Und das gilt sogar für die Gemeinde. Das Gleichnis sagt, dass der Weizen und das Unkraut zusammen aufwächst. Also es wird in unseren Gemeinden Menschen geben, die in Anführungsstrichen dieses Unkraut sind. Die neben uns hier sitzen und was anderes glauben, die der Feind gebrauchen kann, um Unruhe zu stiften und ja, sich gebrauchen zu lassen von ihm. Und ich habe das mal gelesen, David Pawson hat das mal gesagt, es gibt ein Unkraut, das tatsächlich in dem ersten Stadium, in diesem grünen Stadium, fast identisch ist mit dem Weizen. Man kann es kaum unterscheiden. Erst nachher, wenn der Weizen gelb wird und seine eigentliche Form bekommt, dann kann man es unterscheiden. Und deshalb sagt Jesus, reißt das nicht zu früh aus, ihr werdet dem Weizen schaden. Und deshalb leben wir jetzt in einer Zeit, wo wirklich diese Dinge nebeneinander sind. Und Jesus sagt es immer wieder und der Paulus und Petrus, überall lesen wir, lasst euch nicht verführen, achtet auf euch gegenseitig, dass ihr am Ball bleibt, dass ihr dran bleibt. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 28, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Genau das demonstriert ja, dass das Reich auf die Erde gekommen ist. Denn jetzt gibt es eine Macht, vor der die Dämonen weichen müssen. Jesus sagt einfach, ja, geht, weicht oder raus aus ihm und sie müssen gehorchen. Und diese Vollmacht hat er uns weitergegeben. Wir haben die gleiche Vollmacht über diese Dämonen. Und das zeigt, dass das Reich Gottes mitten im Feindesland ist. Mitten in diesem feindlichen Reich der Finsternis wächst dieses Reich Gottes heran, gewinnt an Raum. Und die Werke des Feindes werden zerstört. Menschen werden vom Einfluss von dämonischen Mächten befreit. Menschen, die in dieses Reich Gottes versetzt sind, herrschen über die feindlichen Mächte. Und das war auch den Jüngern neu. Wir lesen das in Lukas 10, Vers 17, als die 70, die Jesus ausgesandt hatte, zu heilen und zu predigen und Dämonen auszutreiben, dass die ganz begeistert zurückkommen und sagen, ich lese das mal vor, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Ich glaube, die hatten das gar nicht erwartet, dass das funktioniert. Deshalb waren die total begeistert, haben gesagt, das funktioniert ja wirklich. Und das ist genau das, was zeigt, dass das Reich Gottes gekommen ist. Es hat Herrschaft über dieses andere Reich, was hier auf der Erde ist, mittendrin. Ich habe das mal so formuliert, dass dieses Reich Gottes quasi eine Kolonie des Himmels mitten im Land des Feindes ist. Ja, ich habe das neulich schon mal erzählt, das Apostel, habe ich dem Kalli jetzt erzählt, als wir zusammen waren, Die Römer haben Apostel dieses Wort benutzt. Und zwar, wenn sie neue Gebiete eingenommen hatten, dann haben sie sogenannte Apostel losgeschickt. Und die hatten die Aufgabe, die quasi ein Ebenbild von dem Reich, von dem Römerreich in diese neue Kolonie hineinzubringen. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Bild für das, was wir hier sind. Wir sollen das Reich Gottes auf die Erde bringen. Die Herrschaft Gottes. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit das meint, wenn wir sagen, wenn wir beten, dein Reich komme. Natürlich soll es auch heißen, Jesus, komm bald wieder, damit dein Reich beginnt. Aber ich glaube, es bedeutet auch das, Jesus, lass dein Reich hier kommen, in unserer Gemeinde, in unserer Mitte, da wo wir sind, dass da Reich Gottes ist. Und dann gibt es ein zweites Gleichnis, das ist das kürzeste, was wir in der Bibel lesen, und zwar ist es das Gleichnis vom Sauerteig. Das erzählt diese ganze Geschichte nochmal aus der umgekehrten Perspektive. Ich lese den Satz mal vor, Matthäus 13, Vers 33. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Das war's schon. Das ist nur ein Vers. Ich habe mal in Wikipedia gelesen, was Sauerteig ist. Und die schreiben hier, Sauerteig wird als Treibmittel zur Lockerung der Backware zugeführt und macht Roggenteige backfähig. Sauerteige verbessern Verdaulichkeit, Aroma, Geschmack, Haltbarkeit und Schnitt der Backwaren. Ebenso werden ernährungsphysiologische Eigenschaften verbessert. Das Reich Gottes, das der Sauerteig, wird in das Mehl, in die Welt hineingebracht. Und wenn der Sauerteig erstmal in dem Mehl drin ist, dann ist es nicht mehr aufzuhalten. Er breitet sich aus, schnell und kräftig. Er durchzieht die ganze Masse und durchsetzt alles. Und im Verhältnis zu dem Mehl ist der Sauerteig nur ein kleines Klümpchen. Aber dennoch hat er die Kraft, dieses ganze Mehl quasi zu durchsetzen. Und ich glaube, das ist das Bild vom Reich Gottes. Es kommt und es durchsetzt diese Welt. Es ist ein ähnliches Bild wie bei dem Salz. Du machst zum Beispiel ein Klümpchen Salz in die Suppe und dann schmeckt sie auf einmal. Ohne Salz ist die Suppe geschmacklos und neutral. Und ja. Das Reich Gottes ist mitten unter uns, mitten in dieser Welt. Jetzt möchte ich zu dem zurückkommen, was ich vor dem Lobpreis vorgelesen hatte. Da geht es um das, dass wir zuallererst trachten sollen nach diesem Reich. Trachte zuerst nach diesem Reich. Das soll unser Fokus sein, der Mittelpunkt und unsere Priorität im Leben. Ich lese das nochmal an der Schlachterübersetzung, die 3 Verse in Matthäus 6, Vers 31 bis 33 vor. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Deshalb habe ich auch eben dieses Zeugnis gesagt. Gott sorgt für uns. Er sorgt für uns. Wenn wir nur anfangen könnten, das zu glauben und das zu leben. Hier geht es um unsere Priorität. Was hat wirklich die erste Stelle in unserem Leben? Und ich glaube, dass das die allumfassendste Verheißung in der ganzen Bibel ist. Stellt mein Reich an die erste Stelle, da braucht ihr euch um die anderen Dinge nicht zu kümmern. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich weiß, wir machen das gerne, das ist schön, sich Sorgen zu machen. Aber wir brauchen das nicht. Und ich glaube, das zu glauben heißt nicht, dass ich glaube, dass das wahr ist, sondern das zu glauben heißt, dass ich so lebe, als wäre es wahr. Wenn ich sage, wenn ich meinen Herrn an die erste Stelle setze und vollkommen sorgenfrei auch bin, wenn die Umstände sagen, du bist doch total verrückt, du hast so viele Probleme, du kannst doch nicht hier einfach so tun, als hättest du keine Probleme. Und viele Leute unterstellen uns ja, dass wir das ignorieren. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir wirklich denken, okay, ich habe das den Herrn gebracht, er wird eine Lösung bringen. Und ich glaube, dass das in unseren Gemeinden, in unserer Zeit, in unserer westlichen Welt das größte Problem ist. Weil wir sind es ja gewohnt, alles in die eigenen Hände zu nehmen. Wir sind es gewohnt, die Dinge anzupacken und zu machen. Dann suchen wir also halt noch einen Job und machen dies noch und jenes noch. Wir kriegen das in den Griff, wir sind die Macher. Und wir sagen Gott damit, du musst das nicht machen, ich schaff das schon. Und ich glaube, da können wir uns alle drunter stellen. Da gibt es keine Ausnahme. Ich glaube, das steckt so tief in uns drin. Deshalb ist das so wichtig, dass sich unser Denken ändert. Dass wir anfangen, wirklich zu sagen, Gott, ich kann das nicht verstehen. Und in mir sträubt sich alles. Aber ich möchte das glauben. Ich möchte das erleben. Und hier steht nicht, stell die Gemeinde an die erste Stelle. Haut euch so viele Termine rein und Aufgaben wie möglich. Ihr müsst richtig arbeiten. Gemeinde ist wichtig und Gott gewollt, das ist überhaupt keine Frage. Und Gott möchte, dass wir hier diese Versammlung nicht versäumen. Der Hebräerschreiber schreibt das mal, wir sollen unsere Versammlung nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Das ist nicht die Frage. Aber da hört das Reich Gottes nicht auf. Reich Gottes fängt auch in unseren Familien an. Jesus ist unser ultimatives Vorbild. Wie ein guter Sohn den Vater ehrt oder eine Tochter. Er hat uns vorgelebt. Freiwillig durch Gehorsam, aus Respekt und Liebe dem Vater gehorsam zu sein. Vielleicht sollten da hier unsere Kinder mal genau zuhören. Weil das ist eine ganz wichtige Sache. Die Bibel sagt uns genau, wie wir zu leben haben. Das ist Reich Gottes, so zeigt es sich. Und er hat auch das umgekehrte Beispiel gezeigt. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es zeigt uns, wie voller Güte der Vater ist und Geduld. Mit Liebe, wie er den Sohn bedingungslos liebt, auch als er ausbricht und vollkommen sich gegen den Vater wendet und ihn ausnutzt. Und er zeigt diese Liebe und Güte und Vergebungsbereitschaft. Ich glaube, das sind zwei Bilder, die zeigen, wie Familie funktionieren kann. Wie wir, der Kinderteil und auch der Elternteil, wie sie leben sollen. Das ist so ein praktisches Beispiel. Einheit und Liebe und Verständnis. Da fängt Reich Gottes an und da wird es sichtbar für die anderen. Und Reich Gottes ist keine Arbeitsgemeinschaft. Es ist aufgebaut wie Familie. Familie kümmert sich umeinander. Familie sorgt füreinander. Es geht nicht darum, du musst deine Leistung bringen und dann ist alles in Ordnung. Wenn nicht, schmeiße ich dich raus. Das ist nicht Reich Gottes. Reich Gottes ist, wir sind ein Leib und wir sind dafür zuständig, dass wir uns gegenseitig helfen, dass jedes einzelne Glied funktioniert. Und das in Liebe und Güte, weil wir wissen, wir sind voneinander abhängig. Wir brauchen einander. Der andere kann Dinge, die ich überhaupt nicht kann. Gemeinde funktioniert nur so, dass jeder seinen Part ausfüllt. Dass die Hand tut, was die Hand tun muss und dass der Fuß tut, was der Fuß tun muss. Und Jesus ist das Haupt und er möchte uns durch den Heiligen Geist vereinen. Er möchte, dass das ganze Ding funktioniert. Das ist Reich Gottes. Es geht um Beziehung, nicht um Leistung. Genauso wie es in Familien um Beziehung geht. Wenn wir als Eltern die Beziehung zu den Kindern verlieren, dann haben wir alles verloren. Wir können unsere Kinder vielleicht dazu drängen, dass sie tun, was wir wollen. Aber wenn wir die Kinder dadurch verlieren, haben wir alles verloren. Es ist so wichtig, dass wir lernen, wie das Reich Gottes funktioniert. Das funktioniert anders wie die Welt. Paulus schreibt den Römern mal, da ging es um ein anderes Thema. Es ging darum, dass wir gütig miteinander sind. Und da ging es um Essen und Trinken, einander netten Versuchen führen. Aber der zweite Teil, der für mich das Wichtigere ist, der ist auch hier gültig. Und zwar steht da in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist ein Vers, der mich in letzter Zeit so gepackt hat, weil ich mich so danach sehne, nach Frieden und Freude im Heiligen Geist. Aber ich denke, Gerechtigkeit, Friede und Freude können erst kommen, wenn das Sorgen gegangen ist. Wie kann ich in Freude leben, wenn ich ständig Sorge in mir habe? Wenn ich dauernd Angst habe, oh meine Güte, wenn ich das doch im Griff hätte und da ist noch was offen und da passiert was, da sind noch Rechnungen offen und das ist noch nicht erledigt. Da kommt keine Freude auf, das erstickt alles. Könnt ihr euch erinnern, dass das vierfältige Ackerfeld, das mit den Dornen, die Dornen erstickens und es geht ein, es wächst nicht. Und Jesus erklärt, diese Dornen, das sind Sorgen. Die Sorgen der Welt, die uns ersticken. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen um uns gucken, dann merken wir, das ist genau unser Problem. Das ist ein Ding, was uns alle betrifft und alle beschäftigt. Das Reich Satans, das Reich dieser Welt, wird regiert durch Angst, Schrecken und Sorgen. Er will uns immer da in dieser Mühle drin halten. Das ist seine Art, die Menschen in seine Knute zu halten. Aber das Reich Gottes ist das Reich des Lichts, wo Liebe das höchste Gebot ist, wo Sorgen verboten sind. Es ist ein bisschen ein Widerspruch. Und deshalb, wenn wir das leben, wird das auch sofort sichtbar, weil das so gegensprüchig ist, so vollkommen unterschiedlich. Johannes schreibt mal in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, wo die Furcht wird von der Liebe vertrieben. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, so heißt es wörtlich, glaube ich. Ich wünsche mir diese Liebe. Ich wünsche mir, dass diese Freude kommt und dass die Furcht verschwindet. Und Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist sind Gott so wichtig. Er möchte, dass wir das alles in Freude tun. Sie machen das Reich Gottes aus. Von der Urgemeinde war die Rede, dass sie einander lieb hatten. Und das ist wirklich, ich glaube, das ist ein sehr freudiger Haufen gewesen. Die waren füreinander da und da zählte nichts anderes mal. Denen war ihr Gut, war denen vollkommen egal. Die haben ihre Äcker und alles verkauft, die haben gesagt, das Reich Gottes kommt. Alles andere ist unwichtig. Und sie haben füreinander gesorgt, wenn einer Mangel hat, haben sie den ausgefüllt, haben dem geholfen, das war selbstverständlich. Und Gott hasst es, wenn wir unter Stöhnen und Klagen versuchen, fromm zu sein. Das ist Religion. Das ist Religion und die hat mit Glaube an Gott, mit dem, was wir in unserer Bibel lesen, nichts zu tun. Und wir finden das, mir kam das in Sinn gestern und es hat mich ein bisschen geschockt. Wir finden das sogar unter den Flüchen. In 5. Mose 28, Vers 47 und 48. Da steht, dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem. Und da jetzt kommt's. Wirst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und Mangel an allem. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vernichtet hat. Das ist ein ganz böses Wort, aber ich glaube manchmal, dass wir in sowas reingeraten, dass wir einfach, ja, diese Freudlosigkeit, das ist eine Spirale nach unten. Und Jesus hat uns die Möglichkeit gegeben, er ist für uns zum Fluch geworden, damit wir von diesen Dingen nicht getroffen werden. Er möchte, dass wir uns freuen. Und wir hatten ja jetzt das Seminar mit dem Hartwig, wo es darum ging, unser Herz zu bewahren. Es ist so wichtig, dass wir unser Herz im Auge haben, wo wir sind. Dass wir uns nicht betrüben lassen. Vielleicht sollten wir uns aufmachen, um diese Freude im Herrn wirklich wieder zu suchen. Denn sie ist da, sie steht zur Verfügung. Er möchte, dass wir das erleben. Das, was ich eben vorgelesen habe, das soll ja nicht eine Last sein. Das soll uns ermutigen, aus dieser Freudlosigkeit rauszukommen. Deshalb habe ich eben dieses erste Lied, dieser zweite Teil, der hat mich so ermutigt, dass wir die Mutlosigkeit ablegen, dass wir uns freuen an den Dingen. Und in der Bibel lesen wir das oft, freut euch am Herrn, freut euch an den Dingen, seid dankbar. Und wir haben Grund zu danken. Nun, wir haben die Eigenschaft, dass wir ganz oft den Fokus auf den Dingen haben, die nicht so schön sind. Und da gucken wir ständig hin, aber wir haben so viel zu danken und das verlieren wir aus dem Blick. Und ich glaube, das ist auch im Umgang miteinander wichtig, dass wir auch an dem anderen das Positive sehen. Auch da sehen wir oft nur die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Statt das zu sehen, was wir an Segen durch den anderen haben, was er gut macht. In Nehemia 8, Vers 10 steht, die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Und mein Lieblingsvers, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, Philipper 4, freut euch am Herrn und gebt eure Sorgen ab. Dann kommt der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Lasst uns das leben. Wir vermissen das doch selbst, oder nicht? Und wir brauchen einander dafür, dass wir uns ermutigen, dass wir uns aufbauen, dass wir uns gut tun, dass die Dinge, die uns belasten, dass wir darüber reden, dass wir die aus der Welt schaffen. Wir lassen das oft stehen und das fault und fängt an zu stinken, statt dass wir die Dinge aus der Welt schaffen, dass wir Frieden untereinander schaffen, dass wir aufeinander zugehen und sagen, hier, da hast du mich verletzt. Und wirklich ehrlich miteinander sind. Weil, wenn wir das leben, dann wird dieses Reich Gottes sichtbar. Dann werden wir zu dieser Stadt auf dem Berge, die sichtbar wird. Weil man wird sehen, dass wir miteinander anders umgehen. Freude in unserem Herzen wird sichtbar. Ich habe das schon oft erzählt, was der Hartwig in seinem Bekehrungszeugnis erzählt hat. Er war da irgendwie in so einer Kommune drin und vollkommen auf Droge, vollkommen kaputt. Und da sind irgendwie Christen hingekommen und die haben mit ihm gesprochen und haben ihm alle möglichen Sachen erzählt. Und er sagt, ich habe nichts verstanden, ich wusste nicht, was die erzählt haben. Aber ich habe in diese Augen geguckt. Und ich wusste, diese Augen will ich haben. Das war das Einzige, was ihm hängen geblieben war. Er hatte diese Menschen gesehen und er hatte das Licht Gottes in ihren Augen gesehen. Wir müssen das wieder suchen. Es kann nicht sein, dass wir hier rum vegetieren. Und uns kommt das manchmal ein bisschen komisch vor, wenn wir hier aus evangelikalen Ecke kommen. Ich habe viele Erweckungsberichte gelesen. Und ich habe bei der Vorbereitung gedacht, das ist der Grund, warum Gott manchmal am Anfang einfach nur Freude schenkt. Dass die Leute einfach anfangen, im Geist zu lachen, Wir denken, die sind jetzt vollkommen durchgeknallt. Aber Gott weiß, die brauchen das. Um da rauszukommen, Bill Johnson hat das erzählt, als bei ihm das so losging, er hatte sich sein Feuer quasi in Kanada geholt und er kam nach Hause und dann hat er erzählt und dann brach der Heilige Geist aus und es fing an, wirklich sich bei uns zu verändern. Das Erste, was Gott geschenkt hat, war, es kam Freude. Und er hat das dann gesagt. Und es kam Freude und es kam Freude, hat er dreimal gesagt. Und sagt, danach begannen andere Dinge. Weil Gott weiß, dass das so wichtig ist für uns, dass wir da, dass unser Herz freudig wird. Ich glaube, dann bewegt sich was. Das ist Kraft. Aber wenn wir auf dem Zahnfleisch kriechen, das werden die anderen sehen, die werden sagen, meine Güte, Probleme habe ich selber. Ich muss nicht dahin gehen, die haben mehr Probleme wie ich. Und ich denke, manchmal sieht das so aus. Ich glaube, wir können gemeinsam da rauskommen. Wir können uns aufmachen, das zu suchen. Ich habe jetzt noch einen ganzen Haufen Gleichnisse hier stehen. Das Gleichnis vom Senfkorn ist auch ein schönes Beispiel. Es ist so ein kleines Körnchen und du setzt es in die Erde und da tut sich erstmal nichts. Es gibt ja Kinder, die dann irgendwas sehen und dann jeden Tag gucken, ob sich schon was getan hat, das nochmal ausbuddeln. Aber am Anfang tut sich nichts, man sieht nichts. Das Reich Gottes ist wachstümlich. Und manchmal, oder am Anfang sind die Sachen erstmal unsichtbar, die passieren. Sie sind im Hintergrund, Gott bereitet Dinge vor und irgendwann guckt da so ein grünes Helmchen raus und das fängt dann an zu wachsen wie verrückt. Mir geht es darum, dran zu bleiben, auch wenn wir nicht gleich Erfolge sehen. Ausharren, das ist so ein Ding, was wir überhaupt nicht mehr haben wollen heutzutage. Es muss alles instant sein. Wasser heiß, Beutel rein, umrühren, Suppe fertig. Und so ist unser ganzes Leben. Wenn wir an der Kasse, an der Schlange stehen, wenn wir 2 Minuten warten, sind wir schon unglücklich. Oh, wäre ich doch in die andere Reihe gegangen. Da wäre ich 2 Minuten früher fertig gewesen. Wo sind wir denn? Ich merke das auch in mir. Ich sitze im Auto und will auf die Arbeit. Der fährt so langsam da vorne. Ich komme 1 Minute später und das beschäftigt mich. Leute, wir müssen weg davon. Bei Gott ist nichts instant. Gott schafft Dinge, die Wurzeln haben. Bäume der Gerechtigkeit. Der Kalli hat mal ein wunderschönes Bild gehabt, wo wir dann gesehen haben, die Wurzel in der Erde, die war größer wie das Ding obendrauf. Aber die Wurzel siehst du nicht. Aber wenn das da unten nicht ist, fällt der Baum um, wenn der Wind kommt. Das ist Reich Gottes. Es wächst erst, es wird stabil und festigt sich. Und in der Phase sind wir jetzt. Wir müssen sehen, dass wir fest werden, dass wir einander dienen, dass wir miteinander wirklich dranbleiben und dass wir uns gegenseitig helfen und dass wir uns helfen lassen, dass wir nicht Dinge zudecken. Es sind in unserem Leben, in unseren Familien vielleicht Dinge, die dringend besprochen werden müssten. Die Dinge dringend ans Licht müssen und wo wir miteinander reden müssen. Wo vielleicht die Hilfe von Dritten notwendig ist. Damit die Familien gesund werden. Wir wollen doch der Welt zeigen, dass unsere Familien anders sind wie die anderen, oder? Und da gibt es das Gleichnis vom Sämann. Mit diesen 4 Dingen, mit den 4 Untergründen. Und da sehen wir, dass nicht alles aufgeht. Nicht jeder Same geht auf. Und nicht jeder Same, der aufgeht, wächst auch und wird Pflanze. Die sich von diesen Dornen ersticken lassen, von den Sorgen. Und nicht jeder Halm, der gewachsen ist, trägt Früchte. Ich denke, es lohnt sich mal, diese ganzen Gleichnisse anzugucken. Ich will das jetzt nicht mehr alles durchackern. Ich denke, wir sind ja an einem Punkt, wo wir wirklich, was für mich der Fokus war heute. Dass wir wirklich erkennen, Gott möchte, dass Reich Gottes sichtbar wird nach außen. Dass wir anders sind. Dass diese Freude, dieser Friede unter uns ist. Und ja, dieses Gleichnis zum Beispiel vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle, das zeigt, wie fokussiert, wie kompromisslos Glaube wirklich ist. Er hat erkannt, dass da ein Schatz im Acker ist, und er verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker, um diese Perle zu kriegen. Da gibt es kein Zurück mehr. Es gibt kein Hintertürchen oder einen Plan 2. Und das macht Christsein aus. Und das ist das, was Gott von uns möchte, dass wir dieses Vertrauen haben, dass wir uns nicht immer einen zweiten Weg offen lassen. Das ist nämlich Unglauben. Dass wir immer, wenn Gott nicht hilft, dann mache ich das halt selber. Ich kriege das auch irgendwie hin. Ich bete mal, und wenn Gott es macht, ist gut. Und wenn nicht, es geht hier um diese Bedingungslosigkeit. Und ich habe wirklich auf dem Herzen, wir haben jetzt schon so lange das rausgeschoben, deshalb möchte ich das heute Morgen einfach mal von hier aus ansprechen. Ich wünsche mir, dass wir wirklich anfangen mit unseren Jüngern zu reisen. Die Urgemeinde, da stand, sie trafen sich hin und her in den Häusern, blieben an der Apostelrede, sie blieben am Brotbrechen und an der Gemeinschaft miteinander. Ich glaube, dass das die Möglichkeit, wir haben von Anfang an gesagt, das ist wichtig und wir brauchen das. Weil da Wachstum geschieht, weil da diese Dinge, die vielleicht bei uns brodeln, die haben da Platz, dass wir darüber reden können. Da können Dinge passieren, die im großen Rahmen nicht passieren. Und ich bitte euch, dass ihr vielleicht von selber aufeinander zugeht. Es macht keinen Sinn, dass wir von hier vorne bestimmen, so und so muss es sein. Fangt an, ins Gespräch zu kommen. Ich habe schon mit Uli und mit ein paar gesprochen. Dass wir vielleicht da drüben einen Kreis machen, dass die nicht immer hierher fahren müssen, sondern dass wir auch mal zu ihnen rüberfahren. Und dass wir einfach anfangen und wirklich dranbleiben, dass wir das nicht als Last sehen, noch ein Termin, oh. Sondern als Chance, wir sind, statt einen Abend vom Fernseher zu verbringen und Zeit zu vergeuden, dass wir Zeit miteinander verbringen und Freude dabei haben. Wir das gerne tun, weil wir gerne miteinander zusammen sind, weil wir uns gerne helfen, weil wir gerne miteinander beten und reden und Gemeinschaft haben, auch mal andere Sachen machen. Dass auch Freundschaften wachsen, weil das ist so wichtig. Das sind diese Wurzeln, verschiedene Stränge, die halt so eine Gemeinde festigen. Ich will jetzt hier einfach mal aufhören an der Stelle. Ich wünsche mir, dass wir da reinkommen, dass wir wirklich den Fokus haben, dass wir das vielleicht einfach mal im Blick behalten. Dass wir sagen, ja, ich möchte diese Freude haben. Ich wünsche mir das so sehr, dass im Lobpreis hier viel mehr ist, dass wir erkennen, dass Gott möchte, dass wir ihm die Freude auch zeigen. Das können wir natürlich nicht zeigen, wenn wir sie nicht haben. Dass wir ihm diese Dankbarkeit zeigen, indem wir wirklich sagen, Herr, ja, hier sind wir in Einheit und wir stehen vor deinem Thron und loben dich und preisen dich, weil Gott ist gut, du bist gut. Dass wir das von Herzen singen können. Das wünsche ich mir. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du uns das versprochen hast. Wenn wir unseren Fokus richtig legen, wenn wir dein Reich, dein Willen, dich an erste Stelle setzen, dann wirst du uns beschenken. Ich danke dir, dass du uns aus dieser finanziellen Lage einfach befreit hast. Und dass ich mich jetzt auch über ein neues Auto freuen kann. Du gönnst uns das. Du bist nicht knauserig und knackerig, sondern du gönnst uns diese Dinge. Und ich danke dir dafür. Wir haben da so oft ein schlechtes Gewissen dabei. Ich bitte dich, dass du unser Denken änderst, dass du uns zeigst, du bist ein guter Gott. Du möchtest uns beschenken, du möchtest, dass es uns gut geht, dass wir alles in Genüge haben, nicht unbedingt steinreich werden, aber dass wir alles an allem genug haben. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich da hineinführst, dass wir diese Freude an dir erleben, dass wir diesen Frieden untereinander erleben, dass wir das auf dem Herz haben, dass wir wirklich alles dafür tun, dass dieser Friede unter uns ist, dass wir alles vermeiden, was Unruhe und Unfrieden und Zank und Streit bringt. Denn du hast das so abgrundtief. Du hast gesagt, dass wir einander höher achten sollen als uns selbst. Dass wir einander lieben sollen. für den anderen lieben sollen wie uns selbst. Herr, das wollen wir, Herr. Und so bitte ich dich, dass du hineinbrichst mit deinem Heiligen Geist, mit der Kraft aus der Höhe, dass wir diese Dinge sehen und erleben. Auch unsere Jugendlichen und Teenies und Kinder, Herr, dass sie erleben, dass deine Freude hier ist. Und dass sie mit dieser Freude in die Welt gehen, in die Schule gehen und dass unsere Kinder diejenigen sind, die strahlen und nicht mit traurigen Gesichtern da sitzen, ja. Weil du Freude schenken möchtest. Das hat dich so viel gekostet. Du hast dein Leben dafür gegeben, dass wir das leben können, dass wir deine Verheißungen in Anspruch nehmen können. Herr, wir wollen das alles haben, wofür du bezahlt hast. Danke, Herr. Amen.
Hast du irgendwo noch einen Segen? Ich habe vergessen rauszugucken.